Mein Name ist Dario und generell das Studio ist heute ungewöhnlich voll, denn wir haben Gäste für ein Studiogespräch eingeladen. Neben mir sitzen neben Nadia auch noch Sophia. Hallo Sophia.
Hi.
Neben mir sitzt Olja. Hallo
ja,
Olja.
Hallo.
Orlana, du bist heute das erste Mal hier. Herzlich willkommen. Rudi.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und Svetlana.
Hallo.
Hallo Svetlana. Unser heutiges Programm ist in vier Themengebiete unterteilt. Wir beginnen mit einem Gespräch über den Wert der Wiederverwertung. Dazu haben wir Orlana eingeladen, die bei dem Seminar Reuse with Ukrainians als Referentin mitgearbeitet hat. Und auch Olja ist dabei, die bei diesem Workshop als Teilnehmerin dabei war. Anschließend werden wir, wie bereits in der letzten Sendung angekündigt, einen Bericht von der Podiumsdiskussion mit Karl Schlögel und Serhii Jadan vom 19. Februar vorstellen. Wir haben Interviews mit den beiden Panelisten führen können und wir haben gefragt, was junge Deutsche und Ukrainer in Deutschland heute für die Ukraine tun können. Anschließend hören wir einen Beitrag von Svetlana, denn am Wochenende beginnen die Wochen des Antirassismus. Dazu hat Svetlana ein Interview mit Ada Andrea Jigmund führen können, die als Antidiskriminierungstrainerin in Berlin arbeitet. Damit gebe ich das Wort weiter an Sophia.
Hallo an alle und ich würde sagen, dass unser heutiges Programm ist in vier Themengebiete unterteilt, wie das schon Dario erwähnt hat. Wir beginnen mit einem Gespräch über den Wert der Wiederverwertung. Dazu haben wir Olena eingeladen, die bei dem Seminar Reuse with Ukrainians als Referentin mitgearbeitet hat und Olha, die bei diesem Workshop als Teilnehmerin dabei war. Und genau darum wollen wir jetzt einsteigen. Berlin ist eine Stadt, in der viele Kulturen zusammenkommen. Menschen aus ganz verschiedenen Ländern leben hier. Viele sind neu in der Stadt, lernen die Sprache, lernen die Regeln des Alltags und entdecken Schritt für Schritt ihr neues Umfeld. Gerade am Anfang ist vieles noch ungewohnt. Man sucht Orientierung, probiert aus, wie das Leben hier läuft. Und dabei entstehen oft ganz spannende Ideen. Besonders deutlich sieht man das bei vielen Menschen aus der Ukraine, die in den letzten Jahren nach Berlin gekommen sind. Viele wollen nicht nur ankommen, sie möchten auch aktiv dabei sein, Teil der Stadtgesellschaft werden. Und genau hier setzt das Projekt Reuse an. Es zeigt, wie Menschen zusammenkommen und etwas bewegen können. In diesem Projekt geht es um Nachhaltigkeit im Alltag und vor allem um Upcycling. Also darum, Dinge nicht einfach wegzuwerfen, sondern ihnen ein zweites Leben zu geben. Und jetzt erzählt uns, ich gebe das Wort an Rudi Bivko und er erzählt uns ein bisschen mehr über dieses Projekt.
Bevor wir weitergehen, noch eine ganz kurze Anmerkung, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wundern. Orlana und Olja fühlen sich sicherer in der ukrainischen Sprache, deswegen werden Sophia und ich im kommenden Gespräch erst die Fragen ins Ukrainische übersetzen und dann die Antworten zurück ins Deutsche, damit sich niemand wundert. Damit ist das Gespräch begonnen.
Ja, prima. Wir können heute einen Blick zurückwagen auf 2 Jahre Bildungsarbeit, die wir im Jahre 24 begonnen haben. Und ich steige gleich ein mit Olena, weil unsere Geschichte beginnt ja noch sehr viel früher. Also das begann schon im Sommer 2022. Da haben wir uns kennengelernt in Charlottenburg. Wir sitzen ja jetzt hier am Alexanderplatz. Und in Charlottenburg haben wir ein Green Energy House gegründet damals. Und du warst mitten dabei. Wie hast du damals uns erlebt?
Це був чудовий досвід жити в Грюнівальді, в домі з моєю сім'єю, моєю сестрою і племінником, іншими українцями. Ми робили великі івенти, запрошували інших українчиків, готували їм їжу, знайомилися з німецькими сусідами. На той час, на початку 22-го року, коли всім все було невідомо, куди біжати, що робити, це було дуже допоміжно і дуже... Ну, якщо можна так сказати, щасливе місце, де можна було якось почати свій шлях в Німеччині більш-менш зрозуміло.
Orlena sagt, dass es grundsätzlich eine ganz tolle Erfahrung war in Grunewald, wo sie mit ihrer Schwester und ihrem Neffen gelebt hat. Gerade Anfang 2022, sagt sie, nach dem Beginn des Angriffskrieges, wusste niemand so richtig, wohin es jetzt geht. Und insofern war es ein Glücksfall, dass sie genau da gelandet sind, weil genau das der richtige Ort für den Beginn des Weges in Deutschland war, dass sie dort große Events mit Ukrainern organisieren konnten, Essen gekocht haben und sich vernetzen konnten.
Und mir ist noch in Erinnerung ein Open-Air-Kino, was wir maßgeblich auf deine Initiative hin organisiert haben. Es war ein sehr eindrücklicher Film und der ist verbunden mit dir. Und wir saßen dann da im Garten und ich weiß noch, dass wir uns an den Händen gefasst haben, weil er so bewegend war. Erinnerst du dich an diesen Film? Der hat ja auch was mit deiner Geschichte zu tun, mit Donetsk.
Так, насправді ми не лише смішні робили івенти, а й політичні, серйозні. Це було кіно про культурний центр «Ізоляція», який на моїй родині в Донецьку. Я народилася, жила в Донецьку в 14-му році, коли почалась війна, виїхала відтуди. І цей культурний проєкт тоді перетворився на в'язницю для захоплених людей, яких брали в полон, і замість культурних подій там відбувались тортури. Так сталося, що в моєму досвіді також є досвід полону, тому для мене це кіно було не дуже легким івентом, але це дуже важливий політичний меседж про те, що відбувається взагалі в Україні, і це було дуже важливо для мене.
Олена sagt, sie ist selbst 2014 aus Donetsk weggegangen, als der Krieg in der Ostukraine begonnen hat. Für sie war dieser Film auch eine sehr persönliche Erinnerung geweckt, denn in diesem Projekt ging es, wenn ich das richtig verstanden habe, um Menschen, die in Gefangenschaft in Donetsk Folter erfahren haben und weitere schlimme Dinge, und auch Orlena kennt diese Erfahrungen aus erster Hand, also auch sie hat Erfahrung mit Gefangenschaft gemacht. Deswegen war dieser Film für sie ein ganz besonderes Ereignis.
Wenn wir das zweiteilen bis zu deiner Ausreise 22, du hast vorher ja schon Kunst gemacht, du hast vorher ja schon Upcycling gemacht und bist dann hierher gekommen. Was hast du vorher gemacht?
Так, в Україні в мене була власний бренд апсайклінг одягу. Ми робили масштабні костюми, переробляли вживаний одяг, надавали йому іншого життя. Мене принтували його, перешивали. Це була велика майстерня з командою, з великою кількістю різного обладнання і для пошиття, і для друку. Ми навіть татуювали шкіряні куртки, у нас була велика команда, велика майстерня. На жаль, перевезти в Берлін це все не вдалося, і з точки зору бюрократії, з точки зору бюджету. Так що зараз я шукаю нові способи займатися іншою професійною діяльністю, і апсайклінгом займаюся лише для себе. Нещодавно пошила собі куртку з двох джинсів. Дуже цьому тішусь. Як то кажуть, ручки ще пам'ятають.
In der Ukraine hat Orlena eine eigene Marke gehabt, bei der sie Kleidung geupcycelt hat. Wie sie sagt, sie haben verbrauchter Kleidung neues Leben eingehaucht und haben da drumherum auch noch viele weitere Aktivitäten gehabt, haben vor allem einen sehr künstlerischen Fokus gehabt, zum Beispiel Lederjacken geprintet, ich bin mir gar nicht sicher, wie man das auf Deutsch sagt, viel genäht und dergleichen. In Berlin hat sie dann aber allerdings feststellen müssen, dass es damit so nicht weiterging. Es fehlte einerseits an Geld, andererseits war auch die Bürokratie ein Hindernis für sie. Und jetzt gerade sucht sie nach neuen Möglichkeiten, irgendwie einer ihrer Profession nachzugehen. Das Upcycling hat sie aber auf keinen Fall aufgegeben, das macht sie immer noch, auch gerade im privaten Bereich. Du hast, wenn ich mich recht erinnere, gerade gesagt, dass du auch vor kurzem eine Jacke aus alten Jeans genäht hast und da ganz besonders drauf stolz bist.
Wie hat sich für dich das angefühlt, der Umgang mit Material, mit Stoff? Wie war das früher? Wie ist das jetzt hier in Berlin?
Хотів тебе запитати, як взагалі відчувалось твоє обходження з матеріалом? Тобто, як ти це відчувала до того, як ти була, до того, як ти приїхала в Берлін, і після того, як ти почала тут жити?
Ja, nicht nur für dich, sondern auch wie ist der Umgang in der Gesellschaft auch
mit Material? Не тільки для тебе, але й загалом серед, ну, тобто в оточенні тебе, тобто, да, як люди тут загалом обходяться з матеріалом, і як це було в Україні?
Стосовно одягу, буду казати, в Україні насправді доволі велика традиція переробляти одяг. Це було пов'язано з бідністю, але наші мами перешивали сукні своїх бабушек, і ми всі мають на це досвід, і всім це нормально і традиційно. В Берліні секонд-хенд більше як заява, мабуть, ані як необхідність це носити. Це, скоріше, як стиль носити вінтажний одяг. Але і для мене, і для всіх українців була дуже приємна оця культура Зуфершенкін, що можна на вулиці знайти дуже класний одяг або взуття, надати йому інше життя. І це дуже приємна культура, до якої приємно долучитися.
Olena sagt, dass es bezüglich Kleidung in der Ukraine im Grunde schon eine lange Tradition des Upcyclings gibt, dass es für weite Teile der Bevölkerung gar nichts Besonderes, sondern einfach mit Armut verbunden. Und es ist ganz normal, dass beispielsweise Mütter die Kleider ihrer eigenen Mütter oder Großmütter weiterverwenden. Als sie dann nach Berlin gekommen ist, hat sie festgestellt, dass Secondhand hier eher ein Trend ist als eine Notwendigkeit, und dennoch findet sie diese Kultur des Secondhands auch in Berlin sehr angenehm, dass man auf Märkten herumschlendern kann und da alte Kleidung findet, der man eben auch neues Leben einhauchen kann, und sie wird deswegen ist sie auch motiviert, hier sich weiter einzubringen.
Und wir beschäftigen uns heute mit dem Bildungsprogramm von Compango e.V. zur Kreislaufwirtschaft, Müllvermeidung, Recycling. Und das Bildungsprogramm wird finanziell und ideell unterstützt von der Stiftung Naturschutz Berlin aus Mittel der Trennstadt Berlin, getragen von der Berliner Stadtreinigung und anderen Betrieben der Abfallwirtschaft. Das klingt jetzt alles ein wenig wie so ein gesponsertes Programm, aber eigentlich geht es uns darum zu schauen, welche Wirkung hat das Ganze. Darüber sprechen wir jetzt gleich noch weiter mit Olena und mit Olga, weil Olga war Teilnehmerin des Programmes. Und ganz zum Schluss möchte ich dann gerne wissen, was für einen Tipp ihr habt für die ukrainische Community.
Und wir hören jetzt ein Gespräch mit Olja, die als Teilnehmerin bei einem solchen Seminar mit dabei war.
Olja, du hast ja ein Leben noch gehabt, auch bevor du nach Berlin gekommen bist. Durch was war das definiert? Was hast du gemacht in deiner Freizeit, im Beruf, Familie, Wohnen? Wie warst du in der Ukraine beschäftigt?
Моє життя було цікаве. Я працювала парикмахером у салоні. Це дуже така гарна, цікава і насичена робота була в мене також. У мене була сім'я, ну, взагалі вона і є, два сина. Ось і, ну, часу для себе не дуже вистачало, але все одно мені моє життя дуже подобалось, воно було щасливим, мирним.
Оля erzählt, dass sie in ihrem früheren Leben in der Ukraine als Friseurin gearbeitet hat, in einem Friseursalon. Sie beschreibt es als eine sehr fordernde, aber trotzdem als eine interessante Arbeit, die ihr sehr gefallen hat. Sie hatte, hat darüber hinaus hat sie eine Familie, sie hat zwei Söhne und sie sagt, dass sie in der Ukraine nicht viel Zeit für sich selbst hatte, aber dennoch hat sie ihr Leben genossen und es war insbesondere ein sehr friedliches Leben.
Ich erinnere mich noch, dass wir einen besonderen Moment hatten. Also ich habe dich da ganz anders plötzlich kennengelernt, als wir auf einem unserer Wanderseminare in Reinickendorf bei den Naturfreunden dann am Tisch saßen und plötzlich gerietst du mit diesen ganzen jungen Frauen in Debatten darüber, wie man klettert, was man in den Bergen macht. Was ist das für eine Seite von dir gewesen?
Взагалі не можна так сказати, що я до цього дійшла. Я в дитинстві займалася спеліотуризм. Ми ходили в гори, лазили в вузькі ущелини. Це було дуже цікаво.
Also eigentlich sagt sie, hat sie das so ein bisschen schon ihr ganzes Leben gemacht. In ihrer Kindheit haben sie, sind sie nämlich oft in die Berge gereist, haben da sind da wandern gewesen und sie hat ein Wort genutzt, Sophia, Speleotourism, das kenne ich ehrlich gesagt gar nicht.
Was ist das? Das hat ganz viel was zu tun mit dem sozusagen mit dem Bergen. Also wenn du gehst zum Beispiel in ein Bohit, das ist so oder einfach in die Bergen geht und einfach sozusagen da Zeit verbringst. Okay. Ich weiß nicht, wie das zu erklären
In Deutschland würde man wahrscheinlich sagen alpiner Tourismus. Das genau, das ist also der Hintergrund von Ola. Das hat sie seit ihrer Kindheit, ist das für sie der, genau, ist sie damit vertraut.
Ja, das ist ja ein so spannender Moment gewesen, weil es so ein Generationsdialog geworden ist. Was hat dich bewogen, hier bei Kompango diese Bildungsprogramme mitzumachen? Was hat dich motiviert, bei Kompango mitzumachen? War zuerst die Bildung oder war zuerst die Wanderung? War zuerst die Gemeinschaft oder war zuerst der Inhalt? Was war der Kontakt? Was hat dich motiviert?
No, моя мотивація була, це мій внутрішній голос. То есть, я тут побачила можливості робити те, ну, що мені подобається, чим я займалася раніше, і коли ти зустрічаєш людей, яким це теж цікаво, це взагалі вау. Народжується багато ідей, що можна зробити, і ну, це дуже цікаво.
Але що стояло для тебе на першому місці? Саме от навчання, чи це все йшло разом в комбінації більше?
Ну, мабуть, в комбінації, але дуже цікаво навчатися, якщо має такі можливості в нас, ми маємо.
Also es war, Olia sagt, es war ein, ihre innere Stimme, die sie dazu gedrängt hat, hier nach Kompango zu kommen. Sie hat gesehen, dass es hier die Möglichkeit gibt, das zu machen, woran sie Spaß hat, auch das zu machen, was sie früher gemacht hat in der Ukraine. Und wenn man dann auch noch tolle Leute trifft, sagt sie, dann bekommt man auch neue Ideen und neue Motivation. Es war also sozusagen eine Kombination aus Community und Hobby, die sie zu Kompango gebracht hat.
Ah, okay, das ist ja die Mischung. Jetzt kurze Frage, was hat dich am meisten überrascht oder fasziniert? Wir hatten ja so verschiedene Elemente. Wir hatten die Workshops, zum Beispiel den Upcycling-Workshop mit Olena. Wir hatten dann noch verschiedene andere Workshops, wo wir Techniken dann... und dann haben wir Exkursionen gehabt zum Haus der Materialisierung, die Nochmal oder Alba, Interzero, Recyclinghof. Was hat dich am meisten überrascht? Woran erinnerst du dich jetzt noch?
Мене більш за все вразили можливості, які дає Берлін для переробки в сторічного
матеріалу.
Так. Ну, це дуже тут розвинено, і це мені дуже подобається.
А саме стосовно от компанго, що тобі більше здавало? Воркшопи, наприклад, чи
екскурсії?
Екскурсії, так? Так? А куди
дуже
конкретно?
Це цікаво, і ну, ти навчаєшся новому. Це, ну, великі можливості, на жаль, в Україні це не так розвинено, як...
А яку екскурсію ти можеш зараз згадати? От яка конкретна екскурсія тобі спадає на думку зараз?
Ну, перш за все, це екскурсія, яка стосувалася сонячних батарей.
Дуже
цікаво, так. І ще, коли ми із старих речей в'язали сідушки чи нові шопери.
Клас.
У мене взагалі це є вдома. Я використовую.
Клас.
Also am meisten haben Olja die Exkursionen gefallen, die haben ihr auch persönlich am meisten gebracht. Sie sagt auch, das ist was, was sie, wenn sie an ihr Leben in der Ukraine zurückdenkt, dass sie da so ein bisschen vermisst, dass es da so nicht in der Form gibt. Und am meisten hat ihr die Exkursion zu den Solaranlagen gefallen.
Solarzentrum, ja, ich denke so ist.
Genau.
Vielen Dank. Kommen wir nochmal zu Oljena. Du hast ja etwas versucht zu transportieren. Hast du das Gefühl, dass du Teilnehmer wie Olga erreicht hast? Hast du das Gefühl, dass durch diese Bildungsarbeit hier mit Ukrainern etwas passiert ist? Hast du eine Wirkung erzielt?
Роді, хотів би знати, чи так як ти намагалась донести якусь певну ідею українському ком'юніті, так, транспортувати якусь певну сенси, чи тобі вдалося це зробити тут завдяки навчальним проєктам, які ти проводила, не думаю конкретно стосовно воркшопу, який ти проводила, чи ти маєш відчуття, що ти достукалась до українців і змогла донести конкретну, скажімо так, мету?
Да, я думаю, що... В мене вийшло як двояково. З одної сторони, мені вдалося надихнути, що це дуже класна діяльність, а з другої сторони, налякати, бо є дуже багато підводних каменів, скажімо так, що це багаторівнева діяльність переробляти одяг і потім його популяризувати. Популяризувати це саме як ідею життя, саме як сталий гардероб, що це не просто якийсь одяг, якому ми даємо інше життя, а це саме як спосіб життя, це як мінімізування оцієї глобальної ідеї переспоживання і більш екологічного ставлення до власного гардеробу.
І ти відчуваєш так, що ти змогла це, скажімо так, донести?
Так.
Olena sagt ja, sie denkt, dass es ihr gelungen ist, Leute zu inspirieren und insbesondere auch die Idee zu popularisieren, alte Kleidung neu zu verwerten und auch sozusagen die... das Gefühl zu transportieren, dass das ein Way of Life ist, sozusagen eine Art zu leben, dass man die ökologische Haltung zur eigenen Garderobe einnimmt, sagt sie.
Mhm. Ja, das ist natürlich ein hoher Anspruch. Das ist ein hoher Maßstab. Glaubst du, Olena, du kennst ja die Arbeit von Compango jetzt auch schon 4 Jahre. Glaubst du, dass es Sinn macht, hier so eine Bildungsarbeit zu machen, dass das nützlich ist, weil es gibt ja, wenn man hier ist als Geflüchteter, man lebt auch teilweise noch in der Ukraine. Man hat dort Verwandtschaft, man hat Angst, was dort passiert. Wie ist die Aufnahmebereitschaft? Also wie ist die Akzeptanz jetzt von Menschen, die hier wohnen aus der Ukraine, für solche Programme, wie wir sie verfolgen?
Руді говорить про те, що ти вже знайома з діяльністю Компанго 4 роки, і загалом ти знаєшся на специфіці Компанго. І йому була б цікава твоя думка стосовно того, наскільки ти бачиш сенс в проводженні навчальних проєктів для українців, адже які знаходяться саме тут в Німеччині, в Берліні. Адже дуже багато зараз іде війна, і дуже багато людей стикаються з екзистенційними проблемами, з проблемами еміграції і тому подібне. І йому цікава твоя думка стосовно того, чи є сенс, чи приносить це щось важливе суспільству, такі навчальні проєкти, як, наприклад, робить Компанго?
О, я впевнена, що звичайно так. Саме як ще боротися з екзистенційними кризами, як не простими допоміжними речами, якими можна умовно потрогати руками і внести в своє повсякденне життя. Плюс це дуже інтеграційний процес, розуміти, як це відбувається тут, вибудовувати ці нові навички в своє повсякденне життя. Це така сама проста інтеграція, саме така буденна, і яка вирішує ці самі великі екзистенційні кризи і жахи. Це те, що можна через рутину простую, обичну, кожноденну стабілізувати свій стан і цим самим інтегруватися. Так що, да, я бачу багато позитивного в цій діяльності.
Also, Olena sieht darin, sagt ganz klar ja. Sie sieht, ihrer Meinung nach, ergibt das absolut Sinn, Bildungsarbeit für Ukrainer hier in Deutschland zu machen. Sie sagt, dass man existenzielle Krisen gerade besonders gut dadurch überwinden kann, dass man haptische Dinge tut, mit den Händen irgendwas bastelt oder baut. Abgesehen davon schaffen solche Angebote auch eine gewisse Routine. Routine hilft bei der Stabilisierung und letztlich ist es auch ein Integrationsprozess, wie gesagt, und alles drei zusammen hilft auch Ukrainern, die sehr viel an die Heimat denken und daran, was dort gerade passiert.
Vielen herzlichen Dank. Ich komme gleich nochmal auf eine kulturelle Frage zurück. Die werde ich dann auch nochmal Olha stellen. Wenn man du bist ja viel gereist in deinem Leben und du hast auch andere Kulturen kennengelernt in Asien. Und wie glaubst du, dass sich die Kultur mit Dingen umzugehen und auch mit Menschen umzugehen in der Ukraine, in Deutschland, in anderen Ländern unterscheidet?
Так, наскільки Роді знає, ти багато в своєму житті подорожувала, багато де була, і в тому числі в Азії, і в різних частинах світу. І на твою думку, як ти вважаєш, чи є велика культурна різниця в тому, як люди обходяться з людьми, в тому числі і з речима, в залежності від країни? Чи відрізняється це від культури до культури, чи все ж таки ти могла би більше сказати, що це, скажімо так, не залежить від національності, а скоріше просто ця культура є схожою у всіх націях і країнах.
На жаль, дуже, чи на щастя, дуже відрізняється. В той же Азії, яку упомянув Руді, люди дуже легко смітять, викидають сміття в річки, на Балі вважають, що океан забирає демонів, тому викидати туди сміття – це нормально. І десь переробляють сміття так, що його експортують в скандинавських країнах. Десь чисто так, що можна їсти з підлоги. А десь брудно так, що не можна пити воду, не можна їсти лід, можна тільки купувати бутильовану воду. Світ дуже різний. Це дуже масштабує, якщо розумієш, як по-різному до одної тої ж, наприклад, води, того ресурсу ставляться в різних країнах, в різних культурах. І це дуже допомагає обрати якийсь свій шлях, зрозуміти, як вартує, мабуть, до цього відноситься, і зрозуміти, наскільки крихкий може бути цей простий ресурс, як та ж вода, і як варто до цього бережно відноситися.
Sie sagt ja, also es macht durchaus einen Unterschied. In manchen Teilen der Welt, sagt sie zum Beispiel, ist es normalisiert, den Müll, den man gerade in der Hand hält, einfach wegzuwerfen. Sie spricht auch die Praxis an, Müll zu exportieren. Und sie denkt, das hat generell viel damit zu tun, welchen Wert welchen Wert in einer Kultur Umwelt hat oder auch Ressourcen wie Wasser, Luft und so weiter und so fort, dass das einen Einfluss darauf hat, wie Menschen mit Müll und letztlich auch dem Thema Upcycling umgehen.
Mhm. Die gleiche Frage an dich, Ulha, weil ich weiß, dass du öfter in Spanien bist, aus familiären Gründen. Siehst du Unterschiede, wie Länder damit umgehen, wie Kulturen damit umgehen, was sie besitzen und dann nicht mehr brauchen? Also wir haben ja diesen Unterschied zwischen linear, ich kaufe etwas, gebrauche es, es geht kaputt oder ist verbraucht und ich werfe es weg, kaufe mir was Neues. Und Recycling heißt Kreislaufwirtschaft, ich kaufe etwas, ich repariere es oder ich verleihe es oder ich gebe es irgendwie jemanden, der es wirklich braucht, und dann nehme ich was Gebrauchtes wieder, also so im Kreis. Glaubst du, dass die Ukraine dafür besser geeignet ist als Deutschland, oder machen die Spanier das besonders gut?
Таке ж саме питання, Ольга, до тебе, так як, Руді, знаєш, ти доволі таки часто буваєш в Іспанії через сімейні обставини. І таке питання до тебе, наскільки ти бачиш схожість або різницю між тим, що люди мають використовувати, а потім, наприклад, його викидають чи вирішують, наприклад, відремонтувати. Як ти можеш прийняти цю різницю між Україною, Німеччиною і Іспанією? Тобто, ну, як Руді це вже згадав, що є дві системи, одна лінеарна, коли ти купуєш, використовуєш, і в кінці кінців кінцева точка – це коли ти викидаєш цю річ, так як вона вже більше не придатна для користування. І є поняття ресайклінгу, коли все це, так мовити, в круговій, це називається Kreislauf Wirtschaft, коли все йде по кругу. Тобто ти використовуєш, певна річ досягає певного ліміту, вона ламається, її ремонтують і віддають далі знову в користування. Тобто вона знову є, вона знову, скажімо так, в цьому крузі. Скажи, будь ласка, як ти, чи бачиш ти велику різницю між таким системом в Україні, в Німеччині, в Іспанії, і яка країна краще пристосована, скажімо так, до саме ресайклінгу?
Ну, звичайно, Німеччина. Ну, на мою думку, звісно. Я не можу сказати, ну, на 100% про Іспанію, але мені здається, Німеччина дає більше можливостей для цього. Ну, це я сама побачила. В Іспанії, так, там теж я знаю, що не ламають, не викидають, виносять на певні місця, щоб інші могли теж брати щось для себе і вторично використовувати ці речі. На жаль, в Україні, ну, на мою думку, це не так розвинено, як в Німеччині та в Іспанії. Але я хочу відмітити один такий момент. Це за моє життя. Я знаю, що от моя матуся, бабуся, коли в'язали якісь речі самостійно, потім ці речі знов розпускали, і з цих ниток знов в'язали діткам чи онукам. І ось так, ну, тобто в'язані речі, мені здається, не викидував ніхто в сім'ї.
Угу. Супер. І якщо ти мала таку можливість поставити, напевно, рейтинг країн за рівнем ресайклінгу, хто був би на першому місці, на другому, а хто на третьому між цих трьох країн?
Німеччина, Іспанія і, на жаль, Україна на третьому.
Also Ola sagt, kann zu Spanien nicht so viel sagen wie zu Deutschland. Grundsätzlich hat sie auch in Spanien Möglichkeiten für Beispiele für Kreislaufwirtschaft gesehen. Sie sagt aber grundsätzlich, dass es in Deutschland deutlich mehr Möglichkeit gibt, sich an diese Regeln zu halten. Grundsätzlich sagt sie, in der Ukraine ist das System sehr unterentwickelt, verweist aber trotzdem auf ihre eigene Erfahrung. In ihrer Familie beispielsweise war es völlig selbstverständlich, dass Mutter oder auch Oma selber Dinge genäht haben, gestrickt haben. Und wenn die dann sozusagen, wenn dann ein neues Familienmitglied hinzugekommen ist, dann hat man die diese genähten Dinge sozusagen wieder auseinandergenommen und hat daraus dann neue Dinge für die Kleinen genäht. Also es wurde in ihrer Familie dann nichts weggeschmissen. Und genau, sie sagt aber trotzdem auf Sophias Nachfrage, dass es, wenn sie eine Hierarchie der Kreislaufwirtschaft erstellen müsste, dann wäre Deutschland auf der 1, Spanien auf der 2 und die Ukraine auf der 3.
Ja, herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart. Ich habe noch eine letzte Frage. Ihr habt ja jetzt die Möglichkeit, auch die ukrainische Community zu adressieren, also ihnen etwas zu sagen. Welchen Tipp, Aljona, würdest du anderen, die aus der Ukraine jetzt in Berlin sind, welchen Tipp würdest du ihnen geben, damit sie Schätze entdecken in Berlin?
Останнє питання. Люди було б цікаво дізнатися, які ви можете дати пораду українцям, які живуть в Берліні, які зараз нас слухають, стосовно того, стосовно цінності, стосовно того, як потрібно, можливо, цінувати саме речі, і стосовно того, як взагалі потрібно відноситись до речей в цьому плані.
Я можу сказати, що для українців, що взагалі для всього світу варто передивитися взагалі відношення до речей, до одягу. Це моя тема одягу, буду про одяг казати. Як приведу такий простий примір. Аральське море ми, як людство, поміняли на футболки, тому що його просто вичерпали до дна, щоб полівати хлопок, для того, щоб ми мали більше одягу. Тому моя мрія, щоб все людство перестало купувати бездумно дуже дешеві речі і відносилось до своїх гардеробів, до одягу, яких вони одягають, більш відповідально. Щоб воно було все суперякісно, довго носилось, щоб було приємно його ремонтувати, зашивати якісь мілкі дирочки, не купувати його імпульсивно просто із-за того, що поганий настрій, і мати менше речей, але дуже класної якості. Мені б хотілося це як для українців, так і взагалі для всього світу.
Дякую.
Olena spricht eine Empfehlung aus, von der sie aber sagt, dass sie nicht nur für die Ukrainer ist, sondern sie die generell für die ganze Welt sieht. Und sie sagt, dass es sich lohnt, die eigene Beziehung zur Kleidung zu überdenken und verantwortungsvoll zu gestalten. Sie spricht dabei explizit das Beispiel vom Uralsee an, von dem sie sagt, dass der mehr oder weniger von der Menschheit ausgetrocknet, bis auf den Boden sozusagen ausgesaugt wurde, um Baumwolle anzupflanzen und damit wir Menschen am Ende mehr Kleidung haben. Und genau, sie sagt, deswegen ist es, wäre es empfehlenswert, dass die Menschen eine etwas fürsorglichere Beziehung zu Kleidung haben, dass man es als angenehm empfindet, Löcher zu stopfen und sich darum zu kümmern, dass man etwas Schönes trägt, und sie plädiert dafür, dass man grundsätzlich weniger Dinge, auch weniger Kleidung besitzt, aber dafür höhere Qualität.
Vielen Dank. Olga, dein Schlusswort. Was würdest du an Empfehlung sagen?
Я хочу згадати, колись багато років тому я вже була в Німеччині, і німкеня з Берліну, яка була приймаючою стороною, нам сказала, що німкені взагалі купують одяг, який, ну, не то, щоб він не красивий, ні, але, по-перше, він має бути їм комфортним для кожного дня. І тому я, це як, мабуть, девіз на сьогодення, що не треба бути в гонитві за модними речами чи чимось таким. Якщо сьогодні сказали, що це модно, все, ми зараз це не носимо, купуємо те. Ні, по-перше, речі повинні бути для тебе. Ну, ти в цих речах маєш бути, ну, для себе
Тобі треба бути, щоб воно було комфортне, і ти себе гарно почувала, а не це повинно бути модним. Я гадаю, так. Тому не треба купувати, що сказали, модне.
Оля erinnert sich an einen Besuch in Berlin vor langer Zeit. Damals hat sie eine deutsche Frau hier willkommen geheißen und die hat ihr die hat erklärt, wie deutsche Frauen zum Kauf neuer Kleidung stehen. Und die sagte damals, dass für deutsche Frauen es in erster Linie wichtig ist, dass man, wenn man Kleidung kauft, dass diese Kleidung komfortabel ist, weil man sie jeden Tag tragen muss. Sie muss auch angenehm sein. Und diese Vorstellung von Mode, dass es stylisch und modern sein muss, das kommt an anderer Stelle, das ist nachgeordnet und das genau, das ist, findet Ulla, ist eine Message, die sie auch so weitergeben würde. Man sollte Klamotten nicht nur deswegen, oder wenn man Klamotten kaufen geht, dann sollte man nicht in erster Linie darüber nachdenken, ist das jetzt modisch, sondern ist das etwas, was ich brauche und ist das etwas, was vor allem meine Lebensqualität irgendwie erhöht.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt so Ebenen gestreift von Identität, also wie Kleidung und Identität, von therapeutischer Arbeit auch mit Kleidung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt applaudieren.
Vielen Dank.
Ja, und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Nachdem wir gerade über das Projekt Reuse gesprochen haben, über Nachhaltigkeit, Upcycling und das Engagement der ukrainischen Community in Berlin, wenden wir uns nun einem ganz anderen, aber ebenso wichtigen Bereich zu: Diskriminierung und psychologische Antidiskriminierungsarbeit. Diskriminierung kann viele Gesichter haben. Sie kann individuell, institutionell oder strukturell auftreten. Und sie wirkt oft stark auf die psychische Gesundheit von Menschen. Angst, Stress, Überforderung oder das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Das sind nur einige Folgen. Besonders Menschen mit Migrationsbiografien oder aus Minderheiten sind häufig betroffen. Wir hören dazu jetzt ein aufgezeichnetes Interview, das Svetlana für uns geführt hat mit Ada Andrea Siegmund. Ada ist Psychologin und Psychotherapeutin und arbeitet seit Jahren in der psychologischen Antidiskriminierungsberatung. In diesem Gespräch erzählt Ada, warum Diskriminierung psychisch so belastend sein kann, was sie motiviert, in diesem Bereich zu arbeiten und welche Strategien es gibt, um damit umzugehen, sei es individuell, in Gruppen oder institutionell. Ada kommt aus einer ungarischen Familie, ist in Rumänien aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Berlin. Ihre Biografie und Erfahrungen haben sie geprägt und motiviert, Menschen zu unterstützen, Diskriminierung zu erleben. Hier ist das Gespräch mit Ada Andrea Siegmund, aufgezeichnet von Svetlana.
Hallo Ada, könnten Sie sich kurz vorstellen und uns erzählen, was Sie motiviert hat, psychologisches Antidiskriminierungstraining durchzuführen?
Mein Name ist Ada Andrea Siegmund, ich lebe in Berlin mittlerweile schon 18 Jahre und bin hier ursprünglich zum Masterstudium in Politikwissenschaft hergekommen. Bin dann weiter geblieben und habe im Bereich der politischen Bildung im weitesten Sinne des Wortes gearbeitet und bin inzwischen auch psychologisch ausgebildet. Ich habe in den letzten Jahren nochmal Psychologie studiert und mache derzeit die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin nach dem deutschen Psychotherapeutengesetz. Und wenn es darum geht, was meine Motivation ist, im Bereich Antidiskriminierung als Psychologin zu arbeiten, das ist ein bisschen schwer, das so in ein paar Sätzen zusammenzufassen, aber es gab einige Momente, die zu einer Wendung in diese Richtung geführt haben. Manche liegen wahrscheinlich sehr weit zurück und sind eher biografischer Natur. Aber fachlich war eine der prägenden Herausforderungen während meiner Arbeit in der politischen Bildung. Damals sehr viel in der Region Südosteuropa, wo ich auch herkomme, wo ich gemerkt habe, dass meine pädagogischen Fähigkeiten und mein politisches Verständnis manchmal nicht mehr ausreichen für das, was wir mit Teilnehmenden in Gruppen bearbeiten und zur Sprache bringen und einordnen und ja, vielleicht auch in Richtung Handlungen bewegen wollen. Es waren Seminare zum Thema Migration, zum Thema Geschlechterrollen, zum Thema Frieden, der Wert von Frieden und wie wir Frieden erhalten können. Und da ist es manchmal zu Momenten gekommen, wo ich gerne auch ein psychologisches Verständnis und psychologische Kompetenzen gehabt hätte, um einen tiefergehenden Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und zu ermutigen und auch tragen und mitgestalten zu können. Und da habe ich dann entschlossen, dass ich das nicht einfach fahrlässig mache, sondern mich erstmal in Gruppenanalyse ausbilden lasse. Dann habe ich aber währenddessen auch noch entschieden, richtig Psychologie zu studieren und auch Psychotherapeutin zu werden. In den letzten 2 Jahren durfte ich auch als Psychologin im Antidiskriminierungsbereich anfangen. Das habe ich beim Verein, beim Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit gemacht, BDB e.V. Dort habe ich mit Menschen gearbeitet, die Diskriminierungserfahrungen selber erfahren haben, die zu uns kamen, weil sie entweder juristisch oder auch nur psychologisch das Erfahrene weiterbewegen wollten, und habe im Rahmen von einer gewissen Anzahl von Sitzungen über mehrere Monate mit Menschen über ihre Erfahrungen gesprochen, versucht, sie einzuordnen, sie zu verstehen und auch Handlungsmöglichkeiten entweder auf das geschehene Ereignis oder empowernd für die Zukunft zu finden und zu erarbeiten. Und ja, das war eine sehr vertrauensvolle und eine sehr prägende Erfahrung. Ich hoffe beiderseits. Ich denke, es gibt auch weiter zurückliegende Gründe in meiner Biografie, wie ich letzten Endes zu dieser Arbeit komme, aber also um kurz darauf einzugehen, ich komme aus einer ungarischen Familie, während ich groß wurde in Rumänien in den Transitionsjahren von der Diktatur zur Demokratie, herrschte eine ganze Weile großes Chaos, und zu diesem Chaos gehörte auch, dass 1990 es für einige Wochen zu Straßenkämpfen gekommen ist, ethnische Straßenkämpfe, die zwischen Rumänen und Ungarn stattgefunden haben, die bei mir eine gewisse Ängstlichkeit hinterlassen haben, vor allem weil ich noch erst 5 Jahre alt war, was meine Familie angeht und ja, meinen Vater, meinen Onkel, meine Cousins, die auch selber Angst hatten, wie ihre Umgebung während dieser Tage, dieser Wochen auf sie reagiert, als ungarische Minderheitsangehörige. Aber sehr, sehr prägend war auch, dass ich in diesen Jahren aufgewachsen bin mit sehr viel Armut um mich herum und vor allem Kinder aus der Roma-Minderheit, die genauso Kinder waren wie ich, unter viel schlimmeren Bedingungen groß wurden als ich. Und das kann man als Kind wirklich schwer verstehen und verarbeiten. Man geht davon aus, die müssten genauso lernen und spielen wollen und ein Dach über dem Kopf haben wollen und Essen auf dem Tisch und Sicherheiten, wie auch ich. Habe aber oft erlebt und sehr hilflos und schweren Herzens, dass das überhaupt nicht so gegeben ist und dass sie ganz anderen Aufgaben ausgesetzt waren, wie zum Beispiel um Geld betteln, mit Kleidung sehr schlecht ausgestattet waren. Und das sind Erfahrungen, die ja, also den Blick für Ungerechtigkeit, glaube ich, dann doch sehr nachhaltig prägen. Und ich habe im Verlauf gelernt, dass es wichtig ist, das einerseits auf der politischen Ebene zu verstehen, auf der gesellschaftlichen Ebene zu verstehen, aber dass es auch ein sehr wichtiger Beitrag sein kann, psychologisch zu verarbeiten und ja, sich auch zu empowern, um in diesen Zuständen nicht ganz stecken zu bleiben. Und ich denke, ja, das sind vielleicht so ein paar Einblicke, wie ich denke, dass ich letzten Endes zu dieser Arbeit komme. Es gibt bestimmt noch andere Bausteine auf dem Weg, wie sich das aufgebaut hat, aber das in Kürze.
Wie wirkt sich Diskriminierung auf den psychischen Zustand der Menschen aus? Wie oft kommunizieren Sie mit Menschen, die psychische Probleme genau aufgrund von Diskriminierung haben?
Was die Auswirkung von Diskriminierung auf den psychischen Zustand der Menschen angeht, würde ich tatsächlich gerne zwischen diesen drei Ebenen der Diskriminierung unterscheiden, zwischen der individuellen, institutionellen und der strukturellen Ebene. Und ich fange mit der strukturellen Ebene an, denn in meiner Erfahrung als Psychologin in der Antidiskriminierungsberatung fiel auch die Zeit des Wahlkampfes bis zu den letzten Bundestagswahlen, also die Zeit seit Anfang November 2024, der Bruch der Ampelkoalition und bis über den Fall der Brandmauer im Bundestag, die Abstimmung, wo die CDU mit der AfD eine Mehrheit erreicht hat, der ganze Wahlkampf und bis zu den Bundestagswahlen. Und in diesem Wahlkampf ist ja, wie wir alle wissen, die Migration als Thema sehr auf den Trapez gehoben worden. Das war das Thema schlechthin des Wahlkampfes. Das hat sich so ausgewirkt in unserer Beratungsstelle und in meiner Arbeit, aber auch in unserem Kollegium und in unseren Nachbarvereinen. Da sind wir Menschen mit verschiedensten Identitätsmerkmalen und vielen Migrationsbiografien in der eigenen Biografie oder in der Familiengeschichte. Und es war sehr stark spürbar, wie über die Monate sich die Verunsicherung extrem aufbaut. Durch Verallgemeinerungen, durch Zuspitzungen in der Migrationsdebatte, durch Vorurteile, Abwertungen, durch Überlegenheitsdenken, wer hierher gehört und wer nicht, haben sich die Menschen angefangen, immer mehr Gedanken zu machen und es wurde immer dilemmatischer und immer mehr problematisiert, ob sie hier bleiben können, ob sie ihre Pläne so weiterverfolgen können, wie sie das vorher sich ausgedacht hatten, ob die neue Ausbildung tatsächlich angefangen werden soll oder ein Referendariat, ob die neue Wohnung gesucht werden soll, ob man sich für einen neuen Job bewerben soll. Also alles, wie man sich die Zukunft hier ausgemalt hat, dieser Horizont, auf dem man sich in die Zukunft projiziert hat, verkürzte sich und rückte immer näher. Und das war sehr stark spürbar um uns herum, weil der Diskurs und überhaupt die Auf- und Abwertung von Menschengruppen so stark vorhanden war in den politischen Diskursen und der Diskurs so zugezogen war, dass diese Verunsicherung sehr, sehr spürbar wurde und diese Verkürzung der Zeit, wie man sich das eigene Leben in die Zukunft projiziert. Auf der institutionellen Ebene kann man beobachten, aus der klinischen Arbeit, dass Menschen sich nicht nur dann von Diskriminierung betroffen fühlen, wenn sie selbst gemeint sind oder wenn es gegen sie selbst gerichtet ist. Durchaus hatte ich mit Betroffenen, mit Ratsuchenden zu tun, die in Institutionen, in denen sie tätig waren oder auch in ihrem Wohnumfeld, aber oft war es am Arbeitsplatz, hörten und beobachteten, wie über andere Menschengruppen gesprochen wird. Ein zugezogener Mensch, der aus Zentralasien kommt, aber hört, wie über Menschen vom Balkan gesprochen wird beispielsweise. Und das selbst zu einem Stress führte. Und man dann nicht mehr wusste, kann ich irgendwann selbst gemeint sein? Ist das, wie hier über Andersartige in Anführungsstrichen gesprochen wird, was kann ich erwarten? Und auch Dilemmata, wie soll ich mich dazu verhalten? Soll ich etwas sagen? Muss ich Stellung beziehen dazu? Und das, wie in Kollegien gesprochen wird über zugezogene Menschen, über queere Menschen, das wirkt sich aus auf jegliche Minderheiten in diversen Teams. Natürlich, was die Diskriminierung auf der individuellen Ebene angeht, das ist die Form, mit der ich am häufigsten zu tun hatte, Betroffene, die Anfeindungen erlebt haben, die ganz eklatant gegen sie gerichtet waren. Da sind die Auswirkungen natürlich als allererstes Stress und Anspannung, körperliche Anspannung, seelischer Stress, Angst, Ängstlichkeit, auch Depressivität, Schlafstörungen, bis man so weit ist, das irgendwie verstanden, irgendwie verarbeitet, irgendwie integriert zu haben. Und natürlich ganz starke Wut. Und womit man es in den psychologischen Beratungen, die dann über Monate stattfinden, zu tun hat, ist, dass der Moment, wo das passiert ist, das Ereignis selbst schon vergangen ist. Viele Menschen, es ist nochmal geschlechtsabhängig, Frauen reagieren da, glaube ich, in meiner Erfahrung stärker perplex, fühlen sich vor den Kopf gestoßen und haben im Nachhinein das Problem, sich nicht geistesgegenwärtig genug gefühlt zu haben, sich nicht schlagfertig genug gefühlt zu haben. Und das Ganze kann nur in Nachträglichkeit bearbeitet werden. Wie hätte ich wehrhafter sein können und wie könnte ich vielleicht in Zukunft darauf besser reagieren? Und insbesondere, wo war meine Wut, als ich sie gebraucht habe? Aber jede individuell ausgerichtete Diskriminierung enthält einen sehr, sehr starken Überraschungsmoment. Und dass man es danach nur mit dem Vergangenen zu tun hat und nur noch daran arbeiten kann, der Moment verflogen ist, wo man sich hätte wehren können und es ist einem die Ungerechtigkeit zugestoßen, das ist eine besondere Schwierigkeit in der psychologischen Nachbearbeitung. Und es besteht ein andauernder weiterer Stress, diese ungerechte Behandlung irgendwie wegstecken zu können, braucht es, dass man die Fantasie entwickeln kann, was hätte ich tun können und die Gewissheit, dass man das nächste Mal ein bisschen besser gewappnet sein könnte. Ich muss dazu sagen, dass die allermeisten Menschen, die in die psychologische Beratung kommen mit Erfahrungen von Diskriminierung, es sich überhaupt nicht leicht machen, die Beratungsstelle aufzusuchen. Also die meisten Menschen gehen nicht bei den ersten Anzeichen zur Beratung und sind überhaupt nicht leichtsinnig oder irgendwie zu selbstgerecht oder so damit. Das kann ich aus meiner klinischen Erfahrung so gar nicht bestätigen, sondern warten eher länger und erst wenn sich das Glas füllt, sozusagen, holen sie sich dann Rat. Genau, also was ich da am wichtigsten finde, ist, dass auf der institutionellen Ebene aber eben diese sekundäre Diskriminierungserfahrung gemacht werden kann. Von daher ist es in divers aufgestellten Institutionen, die ja hoffentlich viele sind, besonders wichtig, wie wird generell über Minderheiten gesprochen, über minderheitliche Gruppen, sei es was körperliche Fähigkeiten angeht, sei es was Gewicht angeht, sei es was Geschlecht angeht, sei es was zugezogenen Biografien angeht. Das ist sehr, sehr wichtig. Natürlich ist es so, dass die psychologische Beratung ja ziemlich stark an ihre Grenzen kommt, wenn es darum geht, irgendeine Art von nachträglicher Gerechtigkeit zu schaffen. Und wir hatten das Glück, dass wir in einem transdisziplinären Team aufgestellt waren mit einer juristischen Beratung, mit der psychologischen Beratung in meiner Person und mit einer Beratung mit sozialarbeiterischem Schwerpunkt, so dass da mehrere Hebel bearbeitet, gezogen werden können. Und natürlich die psychologische Beratung ist nur eine Wirkebene in Diskriminierungsfällen.
Wie kann man Diskriminierung widerstehen?
Die Frage, wie man sich Diskriminierung und Rassismus widersetzen kann, ist pauschal natürlich gar nicht so einfach zu beantworten. Denn rassistische und diskriminierende Handlungen und Anfeindungen passieren in aller Regel auf einer sehr überraschenden und schockierenden Weise für die Betroffenen. Selbst dann, wenn wir wissen, dass es das gibt, dass es uns treffen kann mit unseren Identitätsmerkmalen, stößt es immer ganz stark vor den Kopf dann, wenn es passiert. Und dazu kommt zusätzlich, dass sehr häufig diskriminierende Personen nicht einsichtig sind damit, dass sie eine diskriminierende Handlung oder Sprachhandlung gemacht haben und dadurch durch dieses Absprechen der Erfahrung und der Verletzung, denn rassistische und diskriminierende Handlungen und Anfeindungen passieren in aller Regel auf einer sehr überraschenden und schockierenden Weise für die Betroffenen, selbst dann, wenn wir wissen, dass es das gibt, dass es uns treffen kann mit unseren Identitätsmerkmalen, stößt es immer ganz stark vor den Kopf dann, wenn es passiert. Und dazu kommt zusätzlich, dass sehr häufig diskriminierende Personen nicht einsichtig sind damit, dass sie eine diskriminierende Handlung oder Sprachhandlung gemacht haben und dadurch durch dieses Absprechen der Erfahrung und der Verletzung setzt sich das dann weiter fort, dass man verletzt ist, dass das eigene Erleben devalidiert wird. Ich hatte zwar auch Beratungen und kenne Beispiele, wo es zu einer Einsichtigkeit und einer Entschuldigung gekommen ist von einzelnen Personen oder auch auf institutioneller Ebene, aber ganz häufig werden die diskriminierenden Personen nicht einsichtig darüber und bestehen darauf, dass sie entweder nur einen Witz gemacht haben oder dass es nicht so gemeint war oder dass es nicht gegen die eigene Person gemeint ist, dass es mit irgendwas anderem zu tun hätte, warum man einen gewissen Ausschluss oder Nichteinladung zu einem Bewerbungsgespräch und so weiter bekommt. Ich denke, es gibt einige Ebenen, auf denen man versuchen kann, sich Diskriminierung zu widersetzen oder sie zumindest im Nachhinein zu bewältigen. Die persönliche Ebene, dann natürlich gemeinsam mit anderen aus dem Umfeld und mit Hilfe von Beratungen und eben auch rechtlich. Das Allerwichtigste ist natürlich, Diskriminierung erkennen zu können und dafür sich auseinanderzusetzen mit den Identitätsmerkmalen, die ich habe, sei es mein Geschlecht, sei es meine Herkunft, sei es meine körperlichen Fähigkeiten, wie ist das gesellschaftliche Klima um mich herum, dort, wo ich wohne und mich bewege, welchen Risiken bin ich eigentlich ausgesetzt? Also wenn ich beispielsweise aus einem osteuropäischen oder südosteuropäischen Land komme, wie ergeht es Menschen wie ich, die hier leben und auf welche Erfahrungswerte gibt es, aus denen man so lernen kann, wie sich welche Formen die Diskriminierung annehmen kann. Wenn es tatsächlich passiert, dann ist es wichtig, wenn man wenn es eine diskriminierende oder rassistische Sprachhandlung gibt, zum Beispiel, dass man dann genau ausspricht, was passiert und warum es diskriminierend ist. Oft hilft es schon, einfach ruhig zu sagen, diese Aussage ist verletzend oder stößt mir vor den Kopf. Ich finde sie diskriminierend oder rassistisch. Und dadurch wird das Verhalten der anderen Person dann schon mal sichtbar gemacht und kann nicht mehr so einfach übergangen werden, sondern es wird ein Marker gesetzt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Dann kann man sich natürlich Unterstützung suchen und mit Menschen, denen man vertraut, sprechen, sei es mit Freunden, Freundinnen, Familie, KollegInnen, bei der Arbeit oder einfach jemand aus dem Umfeld, der das mitbekommen hat, die das mitbekommen hat und eine Person, der man vertraut. Denn Austausch hilft emotional und stärkt, vor allem momentan, aber auch, um wenn man dann weitere Schritte gehen möchte. Wichtig ist es dann ebenfalls, dass man Vorfälle dokumentiert. Also wenn Diskriminierung passiert, auch wenn es ein erstes Anzeichen ist und man sich noch nicht so sicher ist, aber auch wenn es wiederkehrend ist, den Ort, Datum, beteiligte Personen zu notieren und so etwas wie ein kleines Protokoll darüber zu führen, Nachrichten aufzuheben, E-Mails aufzuheben, Screenshots aus Chats und so weiter zu machen zum Beispiel. Denn das kann dann wichtig werden, falls man sich dazu entscheidet, sich zu beschweren oder die Rechte, also juristisch geltend zu machen. Man kann sich natürlich auch offiziell beschweren, wenn es in einem institutionellen Rahmen stattgefunden hat, beispielsweise Schule, Uni, Sprachkurs, Arbeit, denn viele Institutionen haben oder bauen eine Antidiskriminierungsstelle auf, eine Gleichstellungsstelle, Vertrauenspersonen, Antidiskriminierungsbeauftragte oder sonst auch einfach bei der Personalabteilung oder ja bei einem Vorgesetzten, wenn es beispielsweise mit einem Kollegen passiert ist. Man kann die rechtlichen Möglichkeiten natürlich nutzen und dafür zuerst Beratung in Anspruch nehmen, anwältliche, juristische Beratung. Und dann ist es natürlich wichtig, die Selbstfürsorge, also dass man nachdem das passiert ist oder wenn man in einem risikohaften Umfeld ist, wo das passieren könnte, wo man sowas beobachtet hat und Angst hat, dass es auch einen selber treffen könnte, dass man alles etwas langsamer angeht und die Belastung erstmal wahrnimmt, über die Gefühle spricht, und einfach etwas Raum lässt dafür, wie das einen beschäftigt und gegebenenfalls vielleicht auch eine professionelle Beratung zu suchen. Ich möchte gerne noch erwähnen, dass es auch wichtig ist, wenn man Diskriminierung beobachtet, solidarisch zu handeln. Das heißt, betroffene Personen zu unterstützen und zu sagen, dass man das gesehen hat, dass man das selber nicht in Ordnung gefunden hat. Und die Person da in ihrer Wahrnehmung zu stärken, mit ihr das Gespräch zu suchen. Und man kann aber auch als Beobachter in einen Vorfall melden, beispielsweise im Berliner Register. Denn solche Solidarität kann für betroffene Personen und auch für einen selbst eine große Wirkung haben.
An welche Organisationen kann man im Falle von Diskriminierung wenden? Wie ist das Vorgehen?
Personen, die eine Diskriminierung erfahren haben, auch Personen, die sich nicht sicher sind, ob sie das, was sie erlebt haben, als Diskriminierung einordnen können, vor allem auch, ob es eine Diskriminierung ist im Sinne des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes oder des Landesantidiskriminierungsgesetzes im Falle von Berlin, können sich an eine ganze Reihe von Beratungsstellen wenden, die Antidiskriminierungsberatung anbieten. Beispielsweise gibt es da eine ganze Karte, eine Deutschlandkarte vom ADVD, Antidiskriminierungsverband Deutschland, und dort ein Projekt, Fachstelle Antidiskriminierungsberatung. Auf dieser Karte findet man in allen möglichen Regionen und Städten Deutschlands die verschiedenen Beratungsstellen. Es gibt Beratungsstellen mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten, ob für Menschen mit Behinderung, ob für queere Menschen, allgemeine Antidiskriminierungsberatungsstellen. Aber es gibt außerdem auch noch einfach auf berlin.de den Berliner Beratungswegweiser für Hilfe bei Diskriminierung oder auch die Organisation Diversity Arts Culture haben eine Liste von Beratungsstellen im Falle von Diskriminierung zusammengestellt. Und dort findet man, je nachdem, mit welchem Identitätsmerkmal man betroffen ist und auch wo man wohnt, die passende Beratungsstelle. Die psychologische Beratung selbst ist in wenigen Beratungsstellen vertreten, auch in Berlin, meines Wissens im Moment nur noch eine. Und ansonsten hat jede Antidiskriminierungsberatungsstelle definitiv eine Beratung mit juristischem Schwerpunkt. Aber generell kann man sich da hinwenden, ob man das erlebt hat, auch ob man nicht sicher ist, dass es Diskriminierung war. Was man erlebt hat, ist das ein guter Ort, um eine Einschätzung, ein Feedback, eine Hilfe zur Verarbeitung zu bekommen.
Das war das Interview mit Ada Andrea Zsigmond, aufgezeichnet von Svetlana. Svetlana, vielen Dank für deine Arbeit, für dieses interessante Interview. Du bist heute auch mit uns im Studio und deswegen würde ich dich gerne noch fragen, kannst du uns vielleicht etwas mehr erzählen zu diesen Antidiskriminierungs- oder beziehungsweise diesen Antirassismuswochen, die jetzt demnächst anfangen?
Ich möchte sagen, dass Diskriminierung sehr wichtiges Thema ist, weil sie die Menschenwürde verletzt und das gesellschaftliche Zusammenleben zerstört. Als eines der zentralen Probleme im Spektrum der Diskriminierung gilt auch Rassismus. Ich würde sagen, Rassismus ist die größte und schwierigste soziale Krankheit. Und wir alle müssen alles daran setzen, Rassismus zu bekämpfen. Zudem möchte ich daran erinnern, dass jedes Jahr in Europa und in Deutschland internationale Wochen gegen Rassismus stattfinden. In Berlin finden die Wochen gegen Rassismus dieses Jahr vom 1. bis 31. März statt. Unter dem Motto 100% Menschenwürde zusammen gegen Rassismus und Rechtsextremismus werden viele interessante und aktuelle Veranstaltungen organisiert. Jeder Bezirk von Berlin schlägt vielfältige Programme vor. Man kann kostenlos zu vielen verschiedenen Aktionen, Lesungen, Diskussionen, Seminaren, Führungen, Ausstellungen, Kreativworkshops, Filmführungen und so weiter besuchen und teilnehmen. Die Anzahl der Veranstaltungen in Berlin, die sich mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung befassten, hat mich sehr überrascht. Zum Beispiel schlägt der Bezirk Spandau ein Programm mit 71 Veranstaltungen im Rahmen der Spandauer Aktionswoche vor. Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat 63 Veranstaltungen vorbereitet. Viele Veranstaltungen widmen sich nicht nur dem Thema der nationalen Diskriminierung, sondern auch Sexismus, Altersdiskriminierung und anderen Formen der Diskriminierung. Es gibt nicht nur politische und lehrreiche, sondern auch kulturelle und unterhaltsame Veranstaltungen. Veranstaltungen. Viele davon sind nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche interessant. Eine sehr wichtige Aktion ist zum Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März geplant. Man kann an der Menschenkette und Kundgebung gegen Rassismus teilnehmen. Die Aktion findet in Berlin-Rudow von 11 bis 12 Uhr statt. Die Programme der alle Veranstaltungen kann man auch der Internetseite Berlin.de oder auf der Internetseite der Stiftung gegen Rassismus finden.
Svetlana, vielen Dank für deinen Beitrag und für die Informationen, die du gerade noch mit uns geteilt hast. Für Interessierte ist es sicherlich spannend. Und vielleicht haben ja einige Interesse, zu diesen Veranstaltungen zu gehen. Wir haben es bei der letzten Sendung schon angekündigt, aber leider nicht mehr geschafft. Am 19.02. waren Mitglieder von Kompango bei einem ganz besonderen Ereignis dabei. Erstmals seit 2 Jahren hat der ukrainische Schriftsteller Serhii Zhadan wieder auf einer Veranstaltung in Deutschland gesprochen. Das Gespräch mit dem Historiker Karl Schlögel fand in der Akademie der Künste statt. Wir konnten Interviews mit Serhii Zhadan, mit Karl Schlögel und mit Daniel Kraft, dem Pressesprecher der Bundeszentrale für politische Bildung, aufnehmen, die wir euch heute vorstellen wollen. Karl Schlögel habe ich gefragt, was er angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine heute tun würde, wenn er nochmal unter 30 wäre. Und das hier ist seine Antwort.
Der Krieg losging in 2014, dass meine Generation so hätte handeln sollen wie die internationalen Brigaden 1936, 37, nämlich nach Spanien zu gehen und dort etwas zu machen. Das kommt für mich nicht mehr in Frage, dafür bin ich zu alt und ich verstehe davon auch nichts. Nein, die Hilfsbereitschaft ist sehr groß und man müsste Wege finden, ganz einfach und simpel. Jetzt, wo diese Kälte eine wirkliche Bedrohung darstellt, die Menschen sollten spenden, Generatoren, alles, was den Ukrainern hilft, durch diese Zeit durchzustehen. Weil es wirklich entscheidend ist, um dieses Kalkül von Putin zunichte zu machen. Er rechnet damit, dass die Ukraine zusammenbricht. Und deswegen wäre es jetzt wichtig, jeder einfache Bürger kann das unternehmen und auch die Regierung. Die Regierung kann und muss erklären, dass sie die Ukraine weiterhin unterstützt. Also die Antwort ist eigentlich ganz einfach, nämlich nicht müde zu werden, sondern bei der Sache zu bleiben. Ja.
Vielen Dank, Herr Schlögel. Das war Karl Schlögel und seine Empfehlung an jüngere Generationen. Wir haben auch mit seinem Counterpart ein Interview geführt. Es war nämlich auch unser Kompango-Freiwilliger Mikola mit von der Partie und er hat Serhii Zhadan interviewt. Er hat ihm ganz ähnliche Fragen gestellt. Wir hören mal rein.
Сергій, дуже радий вас бачити в Берліні, по-перше. Да, у нас таке ком'юніті українсько-німецьке.
Serhii, ich freue mich sehr, Sie in Berlin zu sehen. Wir haben hier in Berlin eine ukrainisch-deutsche Community, die ursprünglich aus ökologischen Themen heraus entstanden ist. Inzwischen haben wir auch ein Radioprojekt. Wir machen alle 2 Wochen eine Sendung über aktuelle Ereignisse, über Probleme von Geflüchteten und über viele weitere Themen. Meine Frage ist, was erwarten Sie von der ukrainischen Community in Berlin?
Ну, присутності активної в місцевому полі, мені здається, це дуже важливо, що українці.
Nun, eine aktive Präsenz im lokalen öffentlichen Raum. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass Ukrainer weiterhin sichtbar und aktiv bleiben. Ich komme gerade aus München. Dort habe ich eine große ukrainische Gemeinschaft erlebt, die zu einer Unterstützungsaktion für die Ukraine auf die Straße gegangen ist. Ich denke, dass jetzt weltweit Ukrainer zum Jahrestag des Beginns des großen Krieges auf die Straße gehen werden. Das ist sehr wichtig. Ich erinnere mich, als ich heute hierher kam, bin ich am Hotel Adlon vorbeigekommen. Und ich musste an das Jahr 2010 denken. Damals war ich hier mit einem Stipendium und zufällig war auch Präsident Janukowitsch zeitgleich zu Besuch in Berlin. Das war sein erster offizieller Auslandsbesuch, abgesehen von Russland. Für ihn war das eine sehr wichtige Reise. Er wollte Europa beweisen, dass er ein demokratischer Präsident sei. Damals gingen wir, die hier lebenden Ukrainer, zu einer Protestaktion. Wir kamen mit einer großen Gruppe. Ich erinnere mich, wie Vertreter des Präsidenten zu uns herauskamen. Es gab Gespräche, Journalisten waren da. Es war sehr wichtig, den Deutschen, der deutschen Gesellschaft zu zeigen, dass viele Ukrainer Präsident Janukowitsch und seine Politik nicht akzeptieren. Und gerade weil viele Ukrainer da waren und aktiv waren, wurde es zu einem Ereignis. Und es hat dieses Bild von Janukowitsch als demokratischen Präsidenten dekonstruiert. Ich will damit sagen, man sollte die Kraft der ukrainischen Stimme im Ausland niemals unterschätzen. Heute gibt es in vielen Städten ukrainische Gemeinden, besonders seit Beginn der Invasion. Viele Menschen sind aus der Ukraine weggegangen. Manche werden zurückkehren, manche nicht. Das ist eine andere Frage. Aber ich denke, egal wo man heute lebt, es ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern, woher man kommt. Wenn es die Möglichkeit gibt, an die Ukraine und an diesen Krieg zu erinnern, sollte man sie nutzen. Es geht um Sichtbarkeit. Wenn Ukrainer in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder den USA aufhören, auf die Straße zu gehen, dann wird man die Ukraine sehr schnell vergessen. Ja, das stimmt. Übrigens merkt man in Berlin im vierten Kriegsjahr schon, dass weniger Menschen zu Aktionen kommen und dass es insgesamt weniger Aktionen gibt. Das ist natürlich. Diese Geschichte dauert schon 12 Jahre. 12 Jahre gehen Ukrainer auf die Straße. Trotzdem ist es wichtig, das zu tun, was man tun kann. Man kann nicht alle überzeugen, bewusst und aktiv zu sein. Man kann nicht alle dazu bringen, sich zu verändern. Aber man kann selbst hinausgehen und Verantwortung für sich übernehmen. Noch eine kurze Frage. Was erhoffen Sie sich persönlich von Ihrem Besuch?
Від себе? Так. Та я нічого не очікую. Насправді мені було дуже приємно побачити багатьох знайомих, яких
Ich persönlich, ich erwarte eigentlich nichts. Ich habe mich sehr gefreut, viele Bekannte hier zu treffen. Für mich ist das eine seltene Gelegenheit. Ich war seit 2,5 Jahren nicht mehr in Deutschland. Seit meiner Mobilisierung bin ich nicht mehr hier gewesen. Es ist also eine ziemlich nostalgische Reise. Ich wurde zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen und habe dafür extra Urlaub genommen, um keine dienstlichen Tage zu verbrauchen. Und ich habe Freunde gebeten, hier ein Treffen zu organisieren, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Es ist schön, diese Unterstützung zu sehen. Schön zu sehen, wie viele Menschen hier sind. Das war auch vor einigen Jahren so, als ich kam. 2015 war das genauso. Das ist etwas, das sich nicht ändert, das nicht verschwindet. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Signal. Sie bringen demnächst eine ukrainische Brecht-Übersetzung heraus. Sollte ich das Buch kaufen? Kaufen Sie es. Ich empfehle es sehr. Ich denke, Brechts Werk ist darin ziemlich repräsentativ vertreten. Ich habe sowohl den frühen als auch den späten Brecht übersetzt. Politische Gedichte, Lyrik. Es ist sehr schade, dass man Brecht bei uns hauptsächlich als Dramatiker kennt. Seine Stücke werden weiterhin aufgeführt, sogar jetzt während des Krieges. Aber als Lyriker kennt man ihn leider wenig. Und das ist der Kern meines Buches. Das erste Buch mit Brechts Gedichten in ukrainischer Sprache.
Vielen
Dank.
Das waren Karl Schlögel und Serhii Jadan mit kräftigen Botschaften für die Ukrainer, die hier in Deutschland leben seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und auch an die junge Generation der Deutschen. Wir haben noch ein weiteres Interview vorbereitet mit Daniel Kraft, dem Pressesprecher der Bundeszentrale für politische Bildung, in der er interessante Einblicke darin gibt, was eigentlich die, inwiefern der Angriffskrieg auf die Ukraine und die Fluchtbewegung ukrainischer Menschen nach Deutschland die Arbeit der Bundeszentrale verändert haben. Wir hörten soeben Interviews mit dem deutschen Historiker Karl Schlögl und dem ukrainischen Schriftsteller, Aktivisten und mittlerweile Soldaten Serhii Jadan. Wir haben aber auch noch ein Interview mit Daniel Kraft aufgenommen, dem Pressesprecher der Bundeszentrale für politische Bildung, die für die Organisation der Veranstaltung der Panel-Diskussion zwischen Karl Schlögl und Serhii Jadan am 19.02. in der Akademie der Künste verantwortlich zeichnete. Darin spricht Daniel Kraft unter anderem darüber, wie die Fluchtbewegung ukrainischer Menschen nach Deutschland die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung verändert hat. Das hören wir uns jetzt an.
Die Idee ist es ja, dieser, wie zu Recht gesagt, ist eine einmalige Organisation, die gibt es nirgendwo in dieser Form in der ganzen Welt. Ja, also das staatliche Institution sagen, wir machen eine überparteiliche politische Bildung, die sich an alle Menschen in Deutschland richtet. Das ist einmalig und das ist aber auch genau das, was Sie immer wieder beobachten können. Das heißt, so eine Einrichtung versucht immer wieder, eben sich neuen Zielgruppen zu stellen. Das war eine Zeit lang, natürlich waren es die türkeistämmigen Menschen, die man versucht hat anzusprechen, auch durch entsprechende Bildungsformate, beispielsweise im Vorfeld von Wahlen. Das waren sind jüngere Zielgruppen, also auch sozusagen in der Altersskala, ne, dass man gesagt hat, wir müssen anfangen, auch schon mit Kindern politische Bildung zu machen. Wir haben sehr, sehr viele Angebote inzwischen in leichter Sprache, die eben auch für Menschen, die Zweitspracherwerber sind, leichter zu lesen sind, denen leichter dann auch politische Zusammenhänge erklärt werden. Wir haben ein Grundgesetz auf Arabisch, wir haben ein Grundgesetz auf Russisch, wir haben ein Grundgesetz auf Türkisch. Also daran merkt man, dass sozusagen eine Einrichtung, die staatlich organisiert ist, nur noch politische Bildung auf Deutsch für Deutsche macht. Die Zeiten sind schon lange, lange vorbei. Und inzwischen ist es wirklich so, dass wir versuchen, eben ganz gezielt für diejenigen, die eben besondere Bedürfnisse haben, auch entsprechende Materialien herzustellen. Das hat 2015, haben wir für Flüchtlingsklassen Angebote gemacht, haben Plakate erstellt, haben Materialien erstellt, die eben dafür gedacht sind, dass wenn man neu nach Deutschland kommt, dass man damit arbeiten kann. Und die kann man genauso heute in Integrationsklassen oder Integrationskursen entsprechend einsetzen, wenn man beispielsweise aus Ostmitteleuropa oder aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist.
Letzte Frage. Wenn Sie an die rund 80.000 Ukrainer denken, die jetzt seit einigen Jahren hier in Berlin leben, gibt es ein Angebot, was Ihnen der Bundeszentrale oder der Landeszentrale, was Ihnen jetzt in den Sinn kommt, wo Sie sagen würde, das sollten die sich auf jeden Fall mal anschauen, das könnte für Sie interessant sein?
Ich würde, wenn ich hier in Berlin leben würde und wer hätte ukrainische Wurzeln, ich würde zum Checkpoint Charlie gehen, da ist der Laden der Bundeszentrale für politische Bildung, da gibt es alle Materialien, die wir haben und ganz, ganz viele von denen kostenlos. Dann würde ich in diesen Laden gehen und ich würde mal nach dem nach einem Heft fragen, das heißt Neuland. Ja, das ist ein Buch, wo man selber sozusagen aufschreiben kann für sich, was sind die neuen Erfahrungen, die ich hier in diesem Land mache. Ja, was hat mich irritiert, was wundert mich, was habe ich mitgebracht, was finde ich hier vor. Und das ist zum Beispiel so ein Material, das funktioniert nonverbal oder eben mit Zeichnungen oder mit wenigen Worten. Und das würde ich mir mal besorgen. Und ich würde mir als zweites würde ich mir eine Deutschlandkarte besorgen. Die kriegt man bei uns kostenlos. Oder die ganz große für 1 Euro. Da hat man alle Bundesländer auf einen Blick. Das würde ich mir in der Küche aufhängen. Das ist eine ganz, ganz tolle, tolle Karte. Und ich finde, die gehört in jede WG-Küche. Aber auch bei uns zu Hause hängt sie auch. Und dann kann man den Kindern erklären, wie das eigentlich funktioniert mit diesen Bundesländern in Deutschland.
Gibt es das Grundgesetz schon auf Ukrainisch?
Das Grundgesetz gibt's nicht auf Ukrainisch, aber es gibt's dafür kostenlos.
Wunderbar. Vielen Dank für das Interview.
Das war Daniel Kraft, Pressesprecher der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir hier bei Compango können natürlich seine Empfehlung nur unterstreichen, den Buchladen der Landeszentrale für politische Bildung in der Nähe vom Zoologischen Garten zu besuchen und mal durchs Sortiment zu schauen.
Damit sind wir heute auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Das war Compango Green Voices live vom Haus der Statistik